Willkommen zur Spätschicht auf der Froscon 2022. Jan Büren trägt vor, wie man den Zustand gescheit am ERP-System vermeidet. Ein Vortrag übers Fehlermanagement.
Ja, vielen Dank. Ja, schon danke für die nette Anmoderation. Danke für die doch in der Tat recht vielen, die noch zu später Stunde gekommen sind und auch noch aktuell kommen. Im Untertitel war es noch gescheitert am ERP-System, wie man den Zustand vermeiden kann. Moment. Und zwar auch mit Hilfe von dem Versionsmanager Git. Und die einleitende Floskel ist ein Zitat von der Computerwoche. Die Computerwoche mit diesem Link, ich stelle das auch später noch online, den Vortrag, kann man das nachgucken, hat insgesamt so eine Top 10 von Gründen genannt, warum ERP-Systeme scheitern. Das sind halt neben den klassischen Sachen wie, wir haben zu wenig Personalressourcen, die Verantwortlichkeiten sind nicht klar abgestimmt, ist es der Grund, User, so, genau so haben wir es geschrieben, User fordern Customizing, anstatt im Standard zu bleiben. Also das ist sozusagen der Grund Nummer 3, warum solche Projekte scheitern. Und wenn man das jetzt anguckt, warum das dann scheitert, ist es eigentlich ziemlich simpel. Wenn ich jetzt für User recht viel customize und ich habe halt zwei Achsen halt, dann ist es natürlich so, je mehr Anpassungen in der Software, die nicht im Standard sind, gemacht werden, desto komplexer wird das Ganze halt. Das heißt, wenn man halt hier in dem Bereich ist, eigentlich möchte man in diesem Feld bleiben, dann hat man halt wenig Anpassungen und auch wenig Aufwand. Wenn man sehr viele Anpassungen hat, ist es halt irgendwann dann komplex und dann ist es halt unbeherrschbar. Ich hatte schon angedroht, auch offene Fragen zu stellen, weil ich habe auch einen ganz tollen Moderator dabei. Deswegen, unabhängig von ERP-Systemen oder ERP-Projekten, gilt das eigentlich, diese Grundregel, für ganz viele IT-Projekte. Wer kann ansonsten noch Dinge nennen, wo man halt in dieses Feld 3 kommt, unabhängig vom Projektmanagement? Gibt es in der Softwareentwicklung auch öfters?
Ja klar, fehlende Testabdeckung. Ne? Also wenn du schon Customizing machst und lieferst keine Tests dazu oder Dokumentation, dann weißt du manchmal noch nicht mal, was ein Fehler ist und was nicht.
Genau, das, da kommen wir später auch zu, da habe ich auch ein paar Folien dazu. Wenn man quasi einfach was anpasst und das ist dann nicht, also ist halt nicht durch einen Software-Test abgedeckt und vielleicht auch noch schlimmer gar nicht dokumentiert, ist das halt ein Problem. Das heißt, man kann das schon machen, man kann halt in diesen Bereich reingehen, aber man muss dann so ein paar Sicherungsmechanismen machen. Es gibt aber noch einen ganz klassischen, oder wenn man jetzt im Produktmanagement-Bereich denkt, was halt hier reinfallen kann, wenn halt,
Danke, also ich denke, wenn man irgendwann dafür sorgt, dass man zu viele Varianten hat, dass sozusagen die Variantenzahl explodiert und man aber keine vernünftige Strategie dafür hat, um die Variantenzahl über die Zeit wieder zu reduzieren und dann sozusagen der Kern immer weiter schrumpft von dem Produkt und das Gecustomized für jeden Kunden sozusagen immer weiter wächst.
Genau, das ist auch eine mögliche Lösung. Das heißt, ich mache gar kein Customizing für den Kunden und ich packe alles in den Standard rein. Dann ist aber der Standard so überfrachtet, dass dann halt quasi die Kernentwicklung überhaupt nicht mehr durchblickt. Also das ist halt auch sozusagen dann auch ein ganz schlechter Zustand. Ich nehme noch gern was Drittes mit, sonst habe ich auch noch was Drittes als Idee dabei. Aber das ist, genau, also was ich am Freitag noch diskutiert hatte, unbeherrschbar ist es auch dann, ganz klassisch, man macht eine ganz neue Entwicklung, also jetzt keine Standardentwicklung weiter und sagt, ja, wir machen erstmal einen Prototypen. Und dann wird entschieden, der Prototyp wird dann doch nicht weggeschmissen. Dann habe ich halt ein Problem, dann wird halt in den Prototypen weiter reingemacht und man kommt halt nie wieder raus aus dieser Geschichte halt. Also das ist halt nochmal so von der reinen Softwareentwicklungsseite, also Prototypen super, um schnell was zu testen, aber muss man sich auch zwingen, den Code physikalisch zu löschen und nochmal neu zu machen. Das wäre eigentlich so ein ganz sinnvolles Vorgehen halt. Genau, dieses sinnvolle Vorgehen habe ich zum ersten Mal bei, Intershop von 20 Jahren gehört, wo wir im Rahmen einer Exkursion waren, die hieß Individualsoftware gegen Standardsoftware. Und daran muss ich mich immer erinnern, weil im Prinzip ist das diese Entscheidung, mache ich halt was selber und es wird irgendwie bunt oder kaufe ich halt was ein, aber dann kriege ich genau das, was ich kaufe und kann halt nichts anpassen. Diese beiden Pole gibt es halt eigentlich immer, wenn man halt irgendwie eine Projektaufgabe hat und überlegt, wie macht man es halt. So, wenn wir jetzt von dem Fall ausgehen, wir nehmen betriebswirtschaftliche Standardsoftware, wird in der Regel das gerne so gemacht, 90% von der kommt die Software von extern. Das heißt, ich kenne eigentlich keinen, der jetzt eine doppelte Buchhaltung oder eine kaufmännische Standardsoftware halt selber im Haus programmiert, sondern eigentlich kaufen die irgendwie was ein. Ich kenne aber immerhin eine Firma, da entwickeln die selber was, um ja, in der Tat so einen kleinen Prozessvorteil zu haben oder weil sie sagen, es ist halt so speziell, müssen wir halt so machen. Gut, was ist der Nachteil? Also okay, was ist der Vorteil hierbei? Oder von mir aus, ich nehm beides, Nachteile und Vorteile. Warte, ins Mikrofon wäre nicht schlecht, sonst muss ich es.
Vorteil von Standardlösungen, Kostenfaktor.
Genau.
Und Zeitfaktor entspricht.
Genau. Ja.
Ja, also wenn man jetzt sich nicht dadurch, sage ich mal, von der Konkurrenz abheben will, dass man irgendeinen Standardprozess, den alle auch machen, anders macht und dadurch irgendwie einen Vorteil hat, sondern jetzt keine Ahnung, wie mache ich das Lieferantenmanagement? Genau. Wenn das jetzt nicht mein, das ist, was ich so verkaufen will, sondern eigentlich muss das eben irgendwie gemacht werden und ich will es halt so machen, wie es alle machen und wie es funktioniert, dann ist es ja sinnvoll, das vielleicht einfach so von der Stange mal zu nehmen.
Genau, also das sehe ich so ähnlich. Das heißt, wenn ich es halt mit eigenen Ressourcen mache, dann bin ich halt die eigenen Ressourcen. Und dann müssen die auch erstmal Supply Chain oder Lieferantenmanagement halt lernen, fachlich, und sind halt dann da gebunden. Also das ist eigentlich so das wichtigste Argument.
Ja. Ich habe einen Punkt noch.
Ja, gerne. Doch, das war sehr laut.
Okay. Das ist der Punkt, wenn du internationale Standards, also multinational erfüllen willst, sowohl steuerlich als auch hier Incoterms und solche Klamotten, da steigt dann der Aufwand für den kleinen Laden halt extrem an. Und da bieten halt die Standardsysteme, wenn die diese Sachen in der Tiefe und in der Qualität abdecken, halt ganz klar einen Vorteil, wo du dann einfach an eine Grenze kommst, wo du es nicht leisten kannst.
Genau, ich habe ein großes Aber zu dem grauen Elefanten. Vielleicht hat jemand hier, ich brauche nur ein Aber.
Ja, aber weiß ich nicht. Support ist einfacher, weil natürlich Standardlösungen kann man jemanden fragen, im Zweifelsfall. Und ich würde sagen, wenn Sicherheitslücken drin sind, ist man nicht selber verantwortlich, sondern die Firma, die das entwickelt hat.
Okay, das
heißt, man kann dann abschieben.
Genau, das ist eigentlich das ganz klassische Argument, wo wir auch manchmal rausfallen. Wo wir sagen, nee, wir kaufen mal einen Marktführer ein oder wir kaufen mal jemanden ein, der muss genauso viel bei großen Strukturen, der Dienstleister oder der Softwareanbieter muss so viel Umsatz machen, wie wir auch. Ansonsten kriege ich das halt nicht bei meiner Führungsebene durchgesetzt und dann kaufen wir das auch gar nicht, weil dann ist uns das halt nicht sicher genug. Es gibt aber einen Nachteil, finde ich. Das heißt, der Standard ist halt nicht flexibel. Das heißt, ich kriege den grauen Elefanten und der ist dann halt so grau und dann passt er halt in der Regel für den Anwender Buchhalter sehr gut oder kaufmännische Leitung passt er halt sehr gut. Aber ich habe klassischerweise, wenn ich jetzt in irgendeiner Form auch produziere oder sowas, schon Prozesse und schon Software im Haus. Das heißt, das bindet sich erstmal nicht so super an, wenn ich den grauen Elefanten halt habe. Das ist halt meiner Meinung nach das größte Gegenargument. Ich habe da halt 0% Flexibilität, habe ich das genannt. Das heißt, der ist dann erstmal da und der liefert mir genau das Ding. Aber ich habe halt im Zweifel ein Fremdsystem da, hier kommunizieren zwei Systeme, ich muss dann halt hier gucken, wie kann ich das in meine EDV-Landschaft halt integrieren, wenn es überhaupt geht halt. Es gibt da zwei Möglichkeiten, entweder sagt halt der Vertrieb vom grauen Elefanten, ja, unser Elefant kann alles, das ist gar kein Problem und wir können alles flexibel anbinden, dann hätte man den Fall eierlegende Wollmilchsau, also das ist halt mit Vorsicht zu genießen. Ja, oder er sagt halt, Schnack, wir können gar nichts. Das ist aber genauso schlecht, weil dann habe ich halt andere Fachabteilungen mit EDV-Anwendungen, die ich halt nicht integrieren kann. Was ich immer sage, wenn ich jetzt in meinem Fall sage, ja, guck mal, ob der Standard von uns halt passt. Es muss halt zumindest 70% grauer Elefant passen für dich und 30% können wir dann halt anpassen. Dann sind wir irgendwie in so einem kaufmännischen Bereich, wo es interessant ist. Und dann habe ich halt nicht dieses Szenario. Das Szenario verspreche ich gar nicht erst, das gibt es auch gar nicht. Sondern, um jetzt in dem Fall mit dem Elefanten zu bleiben, da ist das bunte interne System und wir können halt hier nochmal ein bisschen bunt dazu packen und dann passt es halt eigentlich besser und dann muss ich mir dann nicht die, ich bleibe im Bild, die und die Elefanten können dann halt vielleicht anders abgebildet werden. So, das Zweite, was mir wichtig ist, selbst wenn es so passt, muss man halt gucken, ob dann halt die Standardlösung auch mittelfristig flexibel bleibt. Das heißt, ich habe eine erste Projektphase oder eine zweite Projektphase, aber auch in 3 bis 5 Jahren will ich halt noch sagen, okay, das passt halt technologisch in unsere Infrastruktur, ich könnte da noch was erweitern, ich könnte noch was customizen, sodass wir auch in der Zukunft mit unseren Prozessen ganz gut da zurechtkommen. So, wir hatten ja am Anfang schon das Schaubild, das da generell sagt, wenn ich viel anpasse, habe ich halt hohe Kosten oder hohen Aufwand. Und wir hatten ja auch schon 3 Meldungen dazu. Einmal, wenn ich halt hier das hier auch ohne Tests mache, geht das auch weiter nach oben. Beziehungsweise der andere Fall, den haben wir dann halt eher hier. Ich habe halt im Standard zu viele Varianten. Dann habe ich ein anderes Problem. Dann ist halt mein Produkt auf einmal nicht mehr abgegrenzt genug oder nahe beim Kern. Was halt wichtig wäre, was wir halt probieren, insbesondere mit Git dann halt oder mit so ein paar Sachen, die auch schon genannt worden sind, dass wir halt den Bereich nach rechts verschieben. Das heißt, wir können schon Anpassungen machen, aber wir sind nicht in diesem roten Bereich, sondern bewegen uns dann halt hier auf, wir verschieben das einfach ein bisschen weiter in die Richtung. Genau, das erfordert aber auch ein bisschen Fingerspitzengefühl mit dem Kunden und beim Projektmanagement, weil der Kunde hat erstmal als Argument, die sagen ja nicht, wir fordern Customizing, weil wir das so toll finden, sondern im Bereich des Anwender, der sagt halt, das ist doch Standard. Das will auch jeder so haben, weil ich oder wir arbeiten so und dann muss auch die Software, die wir da eingekauft haben, genauso arbeiten, weil das möchte ja jeder so, weil wir ja auch so arbeiten müssen. So, dann gibt es halt genau die besagten Varianten. Entweder das ist gutartig, dann sagt man aus Produktmanager-Ebene, jawohl, das ist richtig. Wenn ich jetzt unsere Kunden angucke, dann wollen das alle so haben. Das ist total sinnvoll. Dann gibt es sowas dazwischen. Ja, das wollen einige Kunden haben. Vielleicht können wir das konfigurierbar anbieten im Standard. Und dann gibt es halt die letzte, also die Vielzahl der Varianten. Ja, die Anforderung, die ist eigentlich nur bei euch in der Firma so oder nur ihr habt die. Dadurch, und zusätzlich würde ich mir andere Prozesse im Standard mal kaputt machen. Das können wir halt nicht im Standard abbilden. Aber genau, da kann man dann halt ein wirkliches Customizen für den Kunden halt machen. So, wir machen das seit... Moment. Schnack, schnack, schnack. Ich will das einmal das Bewusstsein machen. Wir haben im ersten Projekt in der Tat angepasst, dass wir in diesen Bereich reingekommen sind, eben ohne weiter darüber nachzudenken und hatten halt dann die Softwareversion in der 2009er Version von Kiwitendo, dass halt die Updates nicht mehr möglich sind und haben dann gesagt, das ist aber blöd, das darf uns eigentlich nie wieder passieren. An der Stelle gibt es halt 2 Regeln. Man muss es zum einen kaufmännisch gucken, dass man sagt, okay, es muss halt, der Kunde soll nicht einmal nur ein Projekt bezahlen und dann hat er die Software, sondern man muss halt sagen, ja, du musst halt auch eigentlich dann die Updates, die müssen halt schon kaufmännisch mit dabei sein, damit man da nicht den Anschluss verliert. Und zum Zweiten müssen wir halt gucken, dass wir halt dann solche Entwicklungen auch von der technischen Steuerung, von der Projektsteuerung nicht so machen, dass es dann halt so Insellösungen werden. Sub. So. Wie viele kennen denn Git, das Versionsmanagement? Das ist so 50-50. Ansonsten ist aber klar, ich kann halt irgendwie Versionen taggen, ich kann Zweige verwenden und ich kann hin und her. Okay, die eine, die ist, also genau, ist das bessere SVN, ich kürze ab. Ansonsten gibt es da, glaube ich, jemanden, die schon vor fast 10 Jahren im Vortrag über Git war und die könnte danach nochmal fragen, was noch hängen geblieben ist. Ansonsten helfe ich dann nochmal. So, wir machen es so, dass wir in der Tat von dem, das ist jetzt unser Master, das wäre jetzt halt quasi die Hauptentwicklung und wir haben dann halt Zweige für A, B und C Kunden und legen dann halt einfach einen Zweig an. Dann sind wir halt im Standard drin, aber haben die Möglichkeit, erstmal überhaupt individuelle Anpassungen damit halt besser zu dokumentieren. Es hat sich dann zusätzlich bewährt in der Praxis, dass wir halt die Kunden-Commits präfixen, damit wir halt dann, selbst wenn wir nur einzelne Commits picken, sehen, okay, das kommt aus dem Projekt. Das ist dann halt einfacher zu sehen, wenn man auch so eine Schnellansicht hat. Und natürlich, die Grundregel, die sollten halt atomar sein. Das heißt, ich mache halt möglichst logische kleine Schritte, die halt dann atomar sind. Das funktioniert ganz gut. Was wir seit 2011 eigentlich immer machen, ist halt kein Merge. Das war mein besagter Vortrag von damals. Sondern wir nutzen immer die Rebase-Funktion von Git. Das heißt, ich habe in der Tat einen 2011er Produktionsstand von dem Standardsoftware, mache da eine Version für meinen Kunden und habe Komplexität von diesen Anpassungen. Dann kommt ein Update 2015. Ich habe halt Komplexität von diesen Anpassungen. Die sind aber immer dann vorne. Das heißt, hier der Standard da hinten entwickelt sich halt linear schon weiter und ich habe die Kundenanpassungen dann ganz vorne. Und bei 2022 ist es halt dann dasselbe. Insgesamt steigt die Komplexität dann halt beim Kunden, aber auch das passiert dadurch ganz gut. Man kann halt halbwegs intelligent das Upgrade machen. Das heißt, was ich 2011 bei Kunde A entwickelt habe, kann halt durch andere Anforderungen oder auch durch andere Kundenprojekte sein, dass ich diesen Teil sage, okay, der ist eigentlich nicht schlecht, der ist aber noch nicht standardkonform. Warum auch immer. Habe ich vielleicht erstmal nur ausprobiert beim Kunden, den Fall haben wir, oder ist halt hier der Fall C, macht den Standard irgendwie kaputt, aber 2015 ist das schon ganz anders machbar. Das heißt, dann kann ich den halt in den Standard integrieren und habe halt dann halt nur noch diese Restmenge, die ich halt dann an Differenz beim Kunden habe. Das klappt hervorragend eigentlich durch dieses Verfahren. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt vom Kollegen, der auch im blauen Sporthemd durch die Gegend hier sitzt, dass wir halt Testfälle im Kundenzweig haben. Das heißt, hier ist in der 2022er Version, gibt es halt hier was kaputt geht und hier geht was kaputt in dem Kundenzweig. Ich habe aber kundenspezifische Testfälle, die dann halt den Bereich abdecken, den zwar nicht, aber ich sehe halt, hier ist ein Problem und ich sehe halt, hier ist ein Problem. Und auch da verringert sich zum einen das Risiko und zum zweiten der Aufwand, sowas dann zu handeln. Dann ist es auch, ich überlege gerade eine offene Frage, arbeitet denn jemand so, also außer wir noch? Okay, niemand. Wenn man so arbeitet, was wäre denn so gefühlt ein sinnvolles Intervall, um so ein Update zu machen? Also hier sind jetzt 4 Jahre dazwischen. Ist das eher gut oder ist das schlecht?
Ich sag mal, wenn man regelmäßig die Updates nachzieht, fällt einem das nicht alles komplett auf die Füße.
Ja, das ist eigentlich... Ja. Demnächst kann er sich auch nach vorne stellen, weil das ist eigentlich genau die nächste Folie dann. Also in der Tat, ein Zeitraum von 5 Jahren ist schwierig. Den würde ich als rot markieren, weil dann hat sich in der Regel beim Standard schon zu viel getan, was eingefroren ist. Was sehr gut geht und quasi fast einfach auch durchgewunken wird, ist sowas wie 6 Monate. Und so bei 1,5 Jahren, also bei unserer Entwicklungsgeschwindigkeit, das ist auch noch akzeptabel, weil man kann nicht immer alle Kunden quasi im 6-Monate-Intervall nachziehen, aber es sollte dann schon, Faustregel so jährlich wäre ganz gut. Also auf jeden Fall, zu lange warten ist halt schlecht, ist auch irgendwie ein bisschen verständlich. Ja, warte, einmal ins Mikrofon und dann...
Wie macht ihr das mit der Continuous Integration, mit den Tests, damit ihr, weil für jeden Kunde braucht man dann ein... gespielt, oder?
Also es gibt...
Ich bin bei Jenkins jetzt, ja.
Ja, ja. Brauchen wir in dem Fall nicht unbedingt. Das heißt, es sind also modulabhängig, also zusammengebaut wird es halt erstmal nicht, es ist interpretiert. Und dann ist es halt so, wenn Module fehlen, gibt es dann halt so einen kleinen Vorlauf, der sagt, es fehlen folgende Module halt. Also es muss jetzt nicht irgendwie noch kompiliert werden oder sonst was. Was aber in dem Kundenzweig sind die Testfälle dann auch drin. Ich komme gleich noch dazu, also in dem Branch vom Kunden, also in dem Zweig vom Kunden sind die Testfälle drin und die kann ich dann separat da ausführen, bevor ich das quasi dann ausliefere.
Genau, ich hätte noch eine Anmerkung, eine Frage.
War ein bisschen näher vielleicht,
das Mikrofon? Sorry, ich hätte noch eine Frage und Anmerkung zu dem Verständnis hier von den Testfällen, weil du hast ja vorher eigentlich gesagt, ich mache dann sozusagen ein Custom-Projekt hier, wenn es meinen Standard ja kaputt macht. Also wenn es nicht nur mit Konfiguration funktioniert, sondern erst wenn es den Standard kaputt macht, erst dann mache ich hier so ein kundenspezifisches Projekt. So. Aber wenn es den Standard kaputt macht, würde das doch heißen, dass einige Testfälle aus dem Standard im Kundenprojekt ja gar nicht mehr laufen oder ein anderes Sollergebnis haben. Ja,
genau, also das ist in der Tat so. Das heißt, ich muss, also das ist aber jetzt das oberste Ende an Konflikten halt. Da muss ich halt in der Tat Testfälle auch anpassen gegen den Standard und mir das halt überlegen. Es ist da eigentlich... Ganz kaputt ist der Standard halt nicht, weil bei irgendwie muss eine Firma immer am Schluss die Prozesse abbilden und was machen. Das heißt, da gibt es halt davor noch eine Menge an Steuerungsmöglichkeiten zu reden mit dem Kunden auf organisatorischer Ebene und sowas. Das heißt eigentlich, wir fangen an zu verzweigen, wenn wir so dazwischen sind. Also es fängt dann halt, weil selbst wenn die Standardversion okay ist, gibt es halt sowas wie einen Identitätsbereich. Oder ein Logo. Also und selbst das nehmen wir dann schon raus und machen dafür schon mal einen Zweig, um mal zu sagen, okay, das macht zwar nichts kaputt, weil das gibt keine Konflikte, das ist halt quasi nichts, was hart geändert wird, sondern das sind dann halt Konfigurationsdateien, aber die nehmen wir dann halt schon gleich mit in den Kundenzweig, damit wir das auch gleich dokumentiert haben. Ja. Und wenn es ganz kaputt ist, dann müsste man halt überlegen und wenn dann muss man halt überlegen, ja, den Testfall oder den Testfall. Aber so extrem war es eigentlich noch nicht. Im Prinzip war es immer ausreichend, dass wir halt die Standard-Testfälle leicht angepasst hatten. Oder eigentlich war es immer so, dass wir nur erweitern brauchten. Der wollte eigentlich dann beim speziellen Bericht mehr Daten haben. Dann kommen auf einmal mehr Daten, dann sagt der Standard-Testfall, ich habe mehr Daten. Er sagt, ja, ganz ruhig, ist bei dem Kunden, kann man dann halt quasi so dann machen. Okay? Also Rebase nochmal, ganz kurze Werbung dafür. Dadurch, dass sie dann halt am Anfang der Entwicklung stehen, also am Ende der Spitze von dem Zweig, sind die Kundenänderungen nochmal ganz bewusst für den Entwickler, der das Rebase halt macht. Das Refactoring ist teilweise einfacher. Das heißt, ich kann auch Dinge wegschmeißen, wenn ich sehe, die API kann das jetzt schon besser, was ich da gebaut habe. Und vor allen Dingen sind auch so versteckte Bugs, sieht man dann auch besser, weil manchmal hat man so einen Merge und beim Merge kann man nicht mehr so richtig, kann ich nicht mehr gut erkennen, was passiert da einfach. Und das habe ich aber durch das Rebase halt nicht, weil dann auch schon schnell die Konflikte dann quasi nicht im quasi zeitlich alt vorkommen, sondern die Konflikte kommen halt gegen ganz aktuellen Code halt vor. Und das finde ich halt einen riesengroßen Vorteil. So, wir haben jetzt gesagt, wir haben halt viele Kundentestfälle, aber in der Tat ist es auch so, dass wir halt den Kundencode dann gegen den Standard, also gegen die Standardtestfälle auch laufen lassen. Da treten dann gerne, gerade bei mir, ich bin da Sachen auf wie, ich habe jetzt da Schreibfehler drin oder ich habe hier vergessen, eine Kleinigkeit, mich an die Konvention halt zu halten oder sowas. Also das ist auch sehr hilfreich, dass man halt die Testfälle dann auch gegen die Kundenerweiterung einmal durchspielen lässt. So, es ist hier jetzt der Best Case, das heißt, ich habe ich kenne es jetzt so, dass es Standardsoftwareentwickler gibt, die halt nichts anpassen und das machen dann immer noch Dritte. Das ist halt auch problematisch, finde ich. Ich würde halt gucken, dass ich halt alles aus einer Hand kaufe. Das heißt, der Softwarehersteller, der mir halt die Version macht, sollte sich nicht auf den Stand stellen, hier ist mein Standard und was du anpassen musst, musst du halt intern lösen oder musst du einen Dritten beauftragen oder, sondern der sollte optimalerweise gleich mitverantwortlich sein, die Kundenanpassung mitzuentwickeln. Das haben wir halt bei ganz großen Softwarelösungen an der Stelle halt nicht. Aber das wäre was ein absoluter Erfolgsfaktor ist, so zu haben. Ansonsten haben wir es nämlich dann andersrum, organisatorisch komplexer. Ich habe halt einen Standardhersteller, der halt überhaupt nichts weiß, außer, und dann habe ich halt Anpassungen, die irgendwie dann dazukommen. Das macht es natürlich viel, viel schwieriger. Und dann tritt schon sowas auf, ich kann halt nicht seine Testfälle nutzen oder irgendwas. Also es ist irgendwie klar, dass das dann schwieriger wird. So, wer entwickelt denn Software aktiv? Da haben wir auch so 50%. Was sind so die Erfolgsfaktoren an Software-Management-Tools oder Werkzeugen, die ihr einsetzt? Egal, es ist jetzt ganz offen. Es kann sowas sein wie, ich hole mir einen Kaffee beim Kollegen und dann reden wir. Ich nehme alles. Ja, ist so. Also Unternehmenskultur ist wichtig. Gut, also bei uns ist es so, wir haben halt einfach nur einen Bug-Tracker, damit das, wenn was da ist, damit wir das dokumentieren. Wir haben verbindliche Code-Styles, das ist halt ein Open-Source-Projekt, das heißt, ich habe halt auch Leute, die nicht direkt bei uns arbeiten, sondern halt ganz woanders sind. Das heißt, muss ich sagen, ja, bitte haltet euch an die Richtlinien, weil ansonsten ist es halt schwieriger oder es ist nicht so gut wartbar. Dann haben wir eine bestimmte Vorstellung, was dokumentiert wird, das heißt, es muss noch nicht mal so sein, dass irgendwie der Code ganz toll kommentiert ist, aber zumindest müssten die relationalen Abhängigkeiten halt einmal über unsere Devil-Liste gehen und abgeklärt werden mit einigen, die Plan davon haben. Und dafür haben wir dann halt auch entsprechend die Workflows. Und das ist jetzt das, was unser Open-Source-Projekt an der Stelle ganz gut erfolgreich gemacht hatte, weil ansonsten habe ich auch ein bisschen das Problem, da kommt was, er sagt, ist super geil. Oder da kommt was, ist aber in Sprache X und wir machen Sprache Y. Und sowas sagen wir dann eher, nee, das passt halt nicht. Das ist zwar toll, dass du das entwickelt hast, aber es muss halt schon an diesen Standards funktionieren. Ansonsten können wir es halt nicht mittelfristig nicht warten. Das ist gut. Man kann natürlich nicht beliebig anpassen. Ich habe mal ein plakatives Beispiel. So, Microsoft Word ist ein Standard und ich finde das aber doof, dass da Microsoft steht. Da soll jetzt Kiwitendo Word stehen, damit das besser in meine Firma passt. Dann sagt Microsoft, nee, machen wir nicht. Und dann sagt auch jeder, den ich das sonst geben würde, die Aufgabe, nee, machen wir halt nicht. So, wir gucken uns das an. Wenn man aber ein Projekt hat, was da ein bisschen offener ist und wo auch die mit der Entwicklung ein bisschen offener umgegangen ist, kann man sich da so eine Reputation in so einem Open-Source-Projekt halt erarbeiten, würde ich mal so sagen. Und wir haben das in der Tat jetzt nicht bei unseren betriebswirtschaftlichen Standardprodukten, sondern im Bereich Dokumentenmanagement geschafft, dass wir halt einen Zweig in das Team der Europäischen Kommission bekommen haben. Das heißt, das ist der Standard von der Europäischen Kommission. Die haben prinzipiell einen Stable-Zweig, die haben einen Develop-Zweig und die haben meinen NRW-Zweig. So, und zwar aus genau dem Grund. Ich will halt nicht, hier kommt der Standard von der Kommission und ich muss mich dann darum kümmern. Ich möchte das gerne so haben, dass ich halt direkt in der Entwicklungsabteilung von der Kommission mitarbeite und halt diese Erweiterung dann da pflegen kann und darf. Und das hat halt geklappt. Wie gesagt, ist halt ein freies Projekt und wir haben nett gefragt und uns immer mit guten Bug-Tracker-Einträgen eine Reputation erschaffen. So. Ja, in der Tat ist dann halt, was halt in dem Zweig drin ist, ist halt dann ein anderes Logo. Ne? Dann erscheint nicht mehr das Kommissionslogo, sondern Rhein und Pferd und nicht zu vergessen Ostwestfalen-Lippe. Und wir haben halt auch, also das ist halt das Zweite, die Versionierungssysteme kann man halt nicht nur nutzen, um da Features und Bugfixes halt einmal zu machen. Das heißt, ich habe hier einen Bugfix, hier habe ich den Develop-Zweig, hier habe ich einen Features-Sprint, also was ich als Zweig mache, sondern ich habe halt wirklich Kundenanpassungen halt drin. Also besagtes Logo, da ist noch ein bisschen mehr drin, aber das ist dann quasi so an der höchsten Stufe, was wir da erreicht haben, halt möglich. Mit dieser Idee, Kundenanpassungen so zu denken, ja, die könnten in den Standard rein und man kann das halbwegs machen. Hier laufen halt auch Testfälle und sowas, also das ist genau dasselbe Spiel halt, wie auch bei unserer Software. Ja, das ist doch sehr schön. Dann wären wir echt erstmal durch. Fragen, Anmerkungen, sonst was?
Wie ist eure Erfahrung mit Changing in Master und dann dass die Kundenanpassungen bricht? Zum Beispiel, du änderst deine Signatur und du merkst es nicht gleich oder weiß es nicht. Ja. Weil wir hatten ein ähnliches Konzept und wir haben zurückgerudert, weil zu oft die Kunden Code kaputt war.
Genau, intelligent upgraden. Also hier ist es, man kann eine Menge automatisiert machen. Es kommt so ein bisschen darauf an, was man für ein emotionales Bankkonto mit dem Kunden halt hat, finde ich immer. Also das heißt für mich, wenn ich denen ganz viele tolle Anpassungen gebaut habe, verzeihen die auch mal, wenn beim Upgrade mal was schief läuft oder sagen, okay, fixen wir halt schnell. Ne? Das ist halt so ein bisschen die Sache. Das Zweite ist, man darf diese Automatisierung nicht als heilige Kuh sehen. Das heißt, man muss schon noch mal die Workflows, also die Kernprozesse einmal manuell testen. Optimalerweise auch im Hand in Hand mit dem Kunden. Das sind so die Erfolgsfaktoren, die ich da halt dann sehe. Was noch wichtig ist, also ich hatte, im Prinzip ist es auch super, wenn man beim Kunden aktiv hilft, eine Testumgebung da aufzubauen, die auch möglichst eins zu eins dem entspricht, was die halt im Echtsystem halt haben. Und da gibt es halt so kleine Tricks, wie dass man sagt, ja, wir können das, nee, ich hatte das Argument, nee, wir können das gar nicht testen, weil das sind ja automatische Rechnungen. Die gehen ja per E-Mail raus und wenn ich das jetzt mache im Testsystem, dann habe ich ja ein Problem, weil dann kriegen ja alle Kunden die Rechnung und das können wir halt gar nicht vorher testen, den Fall. Dann habe ich gesagt, naja, können wir schon testen. Wir gehen halt ja nicht auf euren offiziellen SMTP-Mailer, sondern halt auf einen Test-Mailer und der schreibt halt alle Adressen um, sodass halt dann quasi nur noch intern und wir den Bestand sehen. Und das war dann so ein kleiner Trick, wo es dann so aha gemacht hat. Ah, geht ja doch, kann man doch testen. Und kann ich auch selber machen, also kann ich auch als Anwender machen. Und das war dann, also meistens, ich würde nicht so schnell aufgeben. Also man muss schon, man kann das nicht automatisiert machen, das wäre zu viel. Aber man kann manuell testen und vor allen Dingen mit dem Kunden zusammen was machen und sich und da dem Kunden ein bisschen schlau unterstützen, dass der halt sicherer selber testen kann. Das ist so unsere Erfahrung.
Ich habe noch eine Frage und zwar, setzt ihr Extensions ein? Also entwickelt ihr Extensions für das System oder programmiert ihr direkt quasi im Core-Room?
Ja, das ist so ein bisschen sowohl als auch. Also du meinst, ob wir jetzt Module dann, genau. Das wäre so das klassische Modell, wir machen das als Modul oder sowas. Das ist halt aufgrund der historisch nicht so guten Ausgangslage gar nicht möglich. Das heißt, wir können schon was kapseln. Das heißt, wenn dann halt spezielle Anforderungen sind, die sind halt ganz gut kapselbar. Wenn die aber sagen, ja, ich muss halt in allen Kernmasken noch die Funktion haben, dann ist das halt nicht mehr gut kapselbar, dann müssen wir halt dann da auch dran gehen halt an der Stelle.
Ja, ja, weil ich finde es ganz interessant, ich habe ein bisschen Einblick in CiviCRM, was ein CRM-System ist für NGOs. Und wir haben da eben Extensions und das macht eigentlich das Leben sehr viel einfacher. Klar sind die dann später vielleicht mal nicht mehr kompatibel mit der nächsten Version, mit irgendeinem Update, wie auch immer. Aber dann kann man dann pro Kunde gucken, schaltet man mal eine ab und die kommen die mal eine Weile ohne zurecht. Es gibt auch Core-Extensions, ne, was so ähnlich klingt, was du gerade gemeint hattest. Und irgendwie macht es uns das Leben zwar auch ein bisschen schwer manchmal, aber es klingt irgendwie, als ob es mit Extensions einfacher wäre. Klar, aber muss natürlich auch der Code oder das Projekt natürlich hergeben, dass es möglich ist, aber für mich hat sich das immer sehr sinnvoll angefühlt.
Gut, und mit Updates gibt es dann kein Problem. Das heißt, die sind dann, das ist dann so ein Alles oder Nichts. Entweder funktionieren die dann oder die funktionieren dann noch nicht. Oder
genau, ja. Die lassen sich natürlich dementsprechend einfacher abschalten, weil es wirklich über die Benutzeroberfläche geht. Kann man natürlich auch nicht den Kunden zumuten, aber wenn es dann gerade mal mit sicherheitskritischen Sachen ist, ist das manchmal ein Weg, es weiter zu betreiben oder... es gibt natürlich Kunden, die dann dementsprechend alles Mögliche an Extensions installieren, weil sie es eben auch selber können teilweise. Es gibt natürlich wieder andere Probleme, aber das finde ich ganz interessant.
Okay, danke. Ja.
Wie sieht es aus? Gibt es bei euch viele professionelle Anwender, die das selbst managen, also selber die Software hosten, installieren? Und wie sieht es da aus der Erfahrung? Kriegen die das dann noch hin mit den Anpassungen? Machen die dann ein ähnliches System wie ihr? Oder bleiben die eigentlich auf dem Hauptzweig? Und also Hintergrund der Frage, mein Bauchgefühl sagt mir, es ist schwieriger, jetzt als Anwender, als Kunde, das selbst zu installieren und mitzugehen, als wenn ich sage, ich beauftrage euch und habe euch als Professionelle, als Profis mit im Boot, weil ihr die Software besser kennt und besser wisst, was wo in welchem Zweig geändert wurde.
Genau, also das ist ja erstmal, das Kiwi-Projekt ist dann erstmal ein freies Projekt. In der Regel ist es dann so, für die Leute, die das halt selber mit internen Ressourcen betreiben, die machen keine gravierenden Änderungen. Das heißt, die machen halt dann Druckvorlagen, passen halt die Identität halt an. Das sind alles unkritische Anpassungen. Es gibt seltene Ausnahmen. Das ist auch schon aus der 10- bzw. 20-jährigen Historie halt raus. Da ist dann halt mal ein Kernphysiker ausnahmsweise der Geschäftsführer noch mit und der macht dann auch, findet Fehler in meinem Code. Sage ich, super, es tut mir leid. Und das nehme ich dann halt gerne dankend an. Aber ansonsten ist es halt eigentlich dann die Regel, wenn es halt selber betrieben wird, dass da nicht so viel Bewegung halt drin ist. So, der Bedarf ist aber da, dass manches nicht passt. Also entweder haben die halt schon mal das System gehabt oder sagen, wir haben jetzt Softwarelösung X, die passt sowieso nicht mehr und wir gucken halt, dass wir einen flexiblen Dienstleister haben, immer die Schiene halt, und dann ist denen das gerade egal und dann managen wir das halt. Also das heißt eigentlich so mit ich habe zwar in der Doku mit drin, in der technischen Doku, hey, macht halt direkt mit Git einen Versionszweig auf und dann könnt ihr auch schon mal eure Druckvorlagen und sowas mit versionieren und anpassen, aber das macht jetzt kein Techniker meistens von extern. Und in der Regel sind dann halt, bei den Projekten sind halt eigentlich wir mal dran. Ja.
Ja, ich kenne das Projekt jetzt nicht so, ne? Und bei diesen Fragen, die du so aufgeworfen hast, ist natürlich immer die Frage, wie der Kollege jetzt mit den Extensions das angesprochen hat, was steckt da eigentlich für ein konzeptionelles Design dahinter? Ist eigentlich das Design von dem ganzen System eigentlich so ausgelegt, um das überhaupt gut machen zu können? Oder ist das daraufhin optimiert? Also was für Aspekte gibt es da? Ich kenne das halt aus meinen Projekten, wo dann am Anfang eben auch diese Custom-Entwicklung eingesetzt hat, das ist teilweise 20 Jahre her, und die Leute sich dann komplett vor die Wand entwickelt haben. Danach der Fokus eben auch war, die Migrationsfähigkeit nach vorne zu bringen. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr bei euch zum Beispiel auch buchhalterische Daten mit drin habt, die dann teilweise auch noch ja, praktisch Read-Only-Status haben müssen, die man eigentlich nicht manipulieren oder verändern darf. Mhm. Da kriegst du natürlich mit Updates und so weiter Schwierigkeiten und da gibt es halt verschiedene Konzepte, wie man solche Migrationen auf neue Versionen auch machen kann. Also man kann diese In-Place-Migration machen, das heißt, du lässt die Datenbank da, du lässt den überwiegenden Teil des Codes da, oder man geht hin und macht wirklich einen sauberen Export von dem ganzen Sums und geht in die neue Version rein und macht einen kompletten Import und kann dann auch in der Datenstruktur die ganzen Sachen fixen, die fehlen, und dann auch einen Dry-Run machen und solche Sachen in der Staging-Umgebung und so weiter und so fort. Da tauchen natürlich dann auch Probleme auf, aber die haben dann nicht so ein Problem, dass es den laufenden Betrieb durcheinander bringt. Ne?
Genau, also die erste Antwort ist halt, mit dem 1-zu-1-Testsystem ist halt sehr gut, dass man halt den Kunden halt mit einbezieht und sagt, okay, Kernfunktion ist halt das. Das zweite, das ist halt, sollte eigentlich die Folie sagen, ich sage halt ab und zu bei Anforderungen auch nein. Also beziehungsweise ich sage, das könnte man vielleicht machen, aber dann habe ich halt ein Problem nachher. Also das müssen wir dann, das heißt an der Stelle, wäre es gut, jemanden zu haben, der quasi so ein bisschen marketingtechnisch Produkt-Owner dann halt ist, aber auch weiß, was technisch machbar ist. Plus, manchmal ist es auch so, woher kommt die Anforderung? Ne? Der Kunde, manche Kunden denken auch zu kompliziert oder haben dann halt auch, also das ist halt alles so ein bisschen aus dem Projektgespräch heraus halt.
Ja, da gibt es eine schöne Sache, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, LADR, also Lightweight Architecture Decision Record. Das sind so kurze Statements, warum bestimmte Sachen gemacht worden sind. Also die Leute schreiben immer irgendwelche Code und keiner weiß irgendwann mehr, warum das eigentlich an der Stelle gemacht worden ist oder warum ein bestimmtes Modul oder ein bestimmtes Update oder irgendwas anderes gemacht hat. Und das sind wirklich so 5 Zeiler, ne? Also nicht mehr. Wer hat das gemacht? Warum hat er das gemacht? Was soll das? Ne? Und wenn man das später rausschmeißen will, dann weiß man auch, hey, wir brauchen das nicht mehr oder es ist nur temporär oder dergleichen. Ne? Also das ist auch eine ganz wichtige Sache. Und das muss man sich natürlich doch aktiv als Frage stellen. Das findest du online auch ein bisschen. Da gibt es so Frameworks, mit denen man das machen kann.
Okay, das ist ein ganz guter Hinweis. Ich habe es halt hier so ein bisschen angedeutet. Das heißt, hier sind halt auf einmal, in der Tat ist das Rebase auch so, man sieht nochmal dann die Kommentare, wer hat das denn gemacht. Das manchmal gibt es auch nochmal wirklich einen Kunden, eine Referenz auf eine E-Mail oder auf eine Anforderung vom Kunde. Und dann kann man sagen, okay, die arbeiten nicht mehr so. Und dann kann man nochmal nachfragen beim Kunden und sagen, das können wir rauspacken. Oder es ist halt in der Tat schon anders gelöst. Aber wie gesagt, das ist immer, eigentlich ist da ganz wichtig, den Kunden mit einzubeziehen bei den Upgrades und auch dann eine Kommunikationskultur irgendwie aufzubauen halt.
Yep. Genau, nochmal zu dem Testen. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, habt ihr auch so ein bisschen die Strategie, das kenne ich auch aus anderen Projekten, dass der Kunde sozusagen für das Testen seiner Customizings dann irgendwie selber mit ins Boot geholt wird. Wie ist denn da eure Erfahrung? Weil ich habe da häufig das eher gesehen, dass dann bei den Kunden einfach diese Testkompetenz fehlt, dass da schnell gesagt wird, ja, haben wir alles geprüft, kann gerne in Produktion gehen und sobald es dann live ist, dann fangen die Probleme an.
Ja, ich will jetzt meine Kunden ganz hoch loben, also haben wir so noch nicht, beziehungsweise es gibt immer schon Probleme, die dann auch produktiv da sind, aber da war halt dann gerade bei dem großen Projekt halt so, wo wir in diesem DMS-Bereich waren, wir haben das dann halt mit der fachlichen Projektleitung dann gelöst, okay, die Funktion geht halt nicht, schalte die mal 2 Tage ab. Dann haben wir halt dann einen Hotfix nachgeliefert nach 2 Tagen und dann war die wieder da. Also das, ich würde halt immer sagen, ja, machen wir so, es kann immer was sein. Und da ist es dann eher wichtig zu sagen, ja, ich habe halt hier von unserer Seite noch den Techniker da und als Ansprechpartner da. Und wir sind dann, hilft auch zu sagen, wir sind schon 7 da, das heißt, eure ersten Anwender, die können sie direkt von der Hotline abfangen oder sonst was. Wir haben da nicht, also das ist halt alles sehr klein bei uns, das heißt, du musst nicht lange, da kommt nicht so ein Frust, dass du erstmal eine Ticketnummer bekommst und hier und da, sondern das sind so diese Faktoren, die wir mit den Schlüsselanwendern besprechen und das klappt dann ganz gut. Also weil das passiert, da geht immer was durch die Lappen. Also Fehler passieren, das ist aber dann eher wichtiger, wie geht man damit um? Und wenn man dann das halt auf einen schnell klärt, dann ist es meistens auch schon wieder okay halt. Es gibt natürlich gravierende Sachen, die passieren können. Da muss ich aber das erzähle ich jetzt nicht beim Vortrag, das können wir nachher ohne Kamera machen. Aber auch das, da gibt es eigentlich dieselben Dinge zu sagen, okay, wenn man da offen kommuniziert, dann ist das immer hilfreich halt. Und dann kriegt man auch eine Lösung gemeinsam hin. Jetzt habe ich alle verschreckt. Jetzt wollen alle schnell, dass die Kamera aus ist.
Okay, dann letzte Frage von mir.
Ja, gerne.
Inwiefern regelt ihr Feature-Requests zum Teil auch über den Preis im Sinne von, das, was im Anschluss in den Standard gehen kann, wird vergünstigt dem Kunden angeboten. Das, was weit außerhalb des Standards ist, geht mit Faktor X raus.
Okay, das ist eher so eine kaufmännische Frage, ist aber in der Tat wichtig. Prinzipiell machen wir es so, wir haben uns das, ich habe ja gesagt, 2009 sind wir auf die Füße gefallen, dass wir halt eine Insellösung halt hatten. Und dann habe ich gesagt, ja, ganz egal, wie wir es machen, wir müssen halt die Komplexität, die wir im Kundenprojekt haben, irgendwie monetär abbilden. Und SAP hatte damals irgendwie einen Satz von, das Projekt kostet X und 20% von X wird dann jährlich als Wartungskosten in Rechnung gestellt. Dann haben wir gesagt, das ist schlau, 20 machen wir nicht. Na, SAP ist wie Heroin, ist sofort abhängig, wir machen dann lieber Kiwi ist wie gutes Marihuana, das willst du halt in ordentlicher Qualität haben, machen wir 13% und darüber machen wir das halt dann. Das ist aber dann auch ein bisschen egal, ob es dann Standard ist oder halt nicht. Also das kommt halt drauf an. Also je mehr je mehr die Komplexität steigt, steigen auch die Projektkosten und darüber wird das dann halt abgebildet. Weil man kann den Kunden dann nicht erklären, so Worst Case, ich nenne mal Zahlen, dann gibt es halt Anpassungen für 5.000 bis 10.000 Euro, dann lassen die das, machen die nie ein Update, weil läuft alles super. Und dann 5 Jahre später, jetzt wollen wir upgraden. Und natürlich, wir haben ja damals das bezahlt, das muss ja wieder gehen. Und dann gucke ich mir das an und sage, ja, das kostet jetzt aber 50.000 Euro, das Upgrade. Dann sagt er, nee, ich habe ja damals 5 bezahlt, warum kostet das jetzt das 10-fache? Das kann ja gar nicht sein, nur um den Stand wiederherzustellen. Und das war eigentlich genau das haben wir gesehen, dass das halt recht schnell geht. Und mit dieser Lösung, die von SAP, ich nenne es jetzt so, von SAP kopiert ist, klappt es eigentlich ganz gut.
Okay.
Moment, Dank erstmal an euch, danke an die Frostcon, ist immer super, seit vielen Jahren. Danke auch für treue Zuhörer, die auch seit über 10 Jahren schon dabei sind. 2011 muss das gewesen sein. So, dann das Kommissionsprojekt heißt CKBC, wer erst nachgucken möchte im DMS-Bereich. Der lustige Elefant heißt Elmer und ist von David McGee, ein Kinderbuch. Ja, GitHub ist super, das Kiwi-Projekt. Und dann natürlich nochmal die Computerwoche. Der Link ist auch nicht schlecht. Ich stelle den Vortrag auch später noch dann online. Okay.
Jan, herzlichen Dank für deinen Vortrag.